Zeit Camping, dein Podcast rund ums Campen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Inside Camping. Gegenüber sitzt wie immer der sehr tolle und nette und sehr beurlaubte, würde ich jetzt mal sagen, Marc von der Bergprise. Mein Name ist Philipp von der Güma und wir müssen uns erstmal bei euch entschuldigen, denn wir haben es versäumt, unseren Termin einzuhalten. Ja, Marc, woran lag's? Was ist passiert?
Ich glaube, ehrlicherweise, wir waren, wir können ja mal ganz offen sein. Letztes Mal, als wir zusammen saßen, waren wir ja so dreist und haben einfach mal zwei Folgen nacheinander aufgezeichnet. Und ich glaube, das hat uns so viel Selbstbewusstsein geschenkt, dass wir dachten, bis der nächste Folge wieder kommt.
Easy,
kriegen wir locker hin. Ja, und dann kam ehrlicherweise der Josh um die Ecke und hat gesagt, Freunde, wo ist eure Folge? Und wir so, ja, ich glaube, das ist beides.
Ja, war ein bisschen ärgerlich, aber ich hoffe, die Welt konnte auch mal auf eine Podcast-Folge verzichten. Ich glaube schon, aber dennoch, das wird so nicht mehr vorkommen, oder?
Nee, ich glaube, wir geloben mal hart Besserungen, würde ich mal behaupten.
Ja.
Aber es ist ja so, du warst ja auch gar nicht da, ne? Du warst ja... Also letzte Woche zumindest warst du ja weg, du Schlingel.
Ich war weg, ja. Jetzt bist du weg. Wir haben es gerade schon mal kurz angeschnitten. Ich würde mal sagen, wir starten mal. Ne? Also ich war in Fuerteventura, nicht mit dem Camper unterwegs.
Ich wollte gerade sagen, Fuerteventura mit der Fähre oder was? Ha, Skandal.
Genau. Ich habe erst meine Freundin gefragt, ob wir Portugiesisch sprechen müssen. Dann mal ziemlich ausgelacht und meinte, nee, das ist spanisches Gebiet. Als ich auf der Karte geguckt habe, sah es eher nach Afrika aus, so eine Mischung aus allem. Aber es wird tatsächlich Spanisch gesprochen. Jetzt denkt wahrscheinlich der ein oder andere, was ist denn das für ein Idiot? Aber es war mir tatsächlich nicht klar, dass das Fuerteventura auch Teil der Kanarischen Inseln ist. Aber jetzt habe ich mich auch selber da ein bisschen weitergebildet.
Da hättest du jetzt aber bei mir, also bin ich sehr froh, dass du es aufgeklärt hast. Ich wäre genauso reingelatscht. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich neulich irgendwann mal spaßenshalber, weil ein Bekannter von mir da unterwegs war, geschaut, wo das ist und dachte mir so, Kanarische Inseln, das muss ja da irgendwo sein. Habe gesucht und gesucht und gesucht und das dann in Google eingegeben, also in Google Maps eingegeben und da war tatsächlich direkt daneben Afrika und da habe ich mich ein bisschen erschrocken.
Ja, das ist tatsächlich also man muss ja jetzt auch mal sagen, die Spanier früher, die haben sich den Kolonialismus schon ordentlich, da haben sie schon ordentlich reingelangt. Mhm. Und wenn man sich das so anguckt, dann passt das eigentlich eher zu Marokko. Ne? Das ist ja wirklich südliche Teil von Marokko, ist auf der Höhe, wenn man jetzt so sich die Äquatorialebene anschaut. Und wenn du dir, ich sag mal, das Land anschaust oder auch die Insel in Gran Canaria und Teneriffa, sieht es ein bisschen anders aus. Da hast du ein bisschen mehr Grün, aber in Fuerteventura, das sieht teilweise aus wie auf dem Mars. Also das ist schon sehr steinig, wüstig und trocken tatsächlich. Und ist aber für Aktivsportler eigentlich genau das Richtige. Also da gibt es unfassbar viele coole Sachen, die du dort machen kannst. Unter anderem auch Kitesurfen.
War das der Grund? Du hast ja mal gesagt, kannst du oder wolltest du? Wie sieht's aus, Kitesurfen?
Ich wollte, ja. Ist eine interessante Story, weil meine Freundin und ich, wir haben geguckt, wo kann man denn gut Kitesurfen lernen? Wir haben es zusammen mal in Ägypten gemacht. Mhm. Da habe ich am ersten Tag habe ich den Wasserstart schon hinbekommen. Okay. Aber natürlich auch mit viel Risiko. Mich hat's, weißt du, so ein Kite, wenn du den bewegst und ein bisschen zu wuchtig, also ein bisschen zu stark damit umgehst, dann schiebt der und zieht er dich auch ein bisschen. Und da hat's mich ein paar Mal dann ein bisschen aus dem Wasser geschleudert, aber das hat mir dann geholfen, dann relativ schnell aufs Brett zu gehen und dann habe ich irgendwie Blut geleckt. Ich dachte mir dann, geil, das ist irgendwas, was ich so im Sommer machen könnte. Ich möchte das lernen und haben wir geguckt, wo man gut fahren kann. Und tatsächlich ist Fuerteventura eine der besten Kitespots.
Okay.
Da gibt es auch eine sehr, sehr gute Schule im Süden. Die heißt René Ekli. Das ist von einem sehr bekannten, Wassersport-Virtuosen. dem René Ekli aus der Schweiz. Der hat das da irgendwie hochgezogen, diese Kite-Schule, beziehungsweise auch Windsurf und Wingfoil gibt es auch.
Ja, ja, das ist ja irgendwie das Neueste gerade, ne? Wingfoil ist ja irgendwie gerade voll im Trend.
Genau, genau. Und das kriegst du dort alles. Dann wollten wir da unbedingt hin. Da gibt es auch ein Stereovia, das ist dann für uns ganz gut.
Ja. Ja.
Es kam alles dann zum Schluss ganz anders. Wir sind nämlich dann nicht im Stereovia gefahren, sondern auf dem offenen Meer.
Ach ja.
Aber das, ja, das tatsächlich habe ich jetzt meine Kitesurf-Lizenz. Ich habe,
aber man braucht eine Lizenz.
Selbstständig mir es. Ja, um Sachen auszuleihen, brauchst du eine Lizenz.
Ah, okay.
Ja.
Okay, okay.
Und zwar, das ist so, wenn du nämlich. Das sind ja so ein Kai, der ist ja im Wasser, beziehungsweise in der Luft und du bist selber im Wasser, da ist halt die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du dein Zeug da halt einfach verlierst,
ja, ja,
weil wenn du jetzt vom Board absteigst und in Fuerteventura ist es so, der Wind ist ablandig, nennt man das.
Mhm.
Das heißt, der geht von der Küste raus ins Meer.
Gut, Board
und
weg.
Logischerweise, wenn du dann hinfliegst, kann sein, dass das Board dann nach draußen treibt und wenn du das nicht auf die Reihe kriegst, entweder treibst du dann ab, ja, das ist auch gefährlich, aber natürlich auch das ganze Material. Wenn du dein Kite aufs Wasser stürzen lässt, kann der kaputt gehen, da können Löcher entstehen,
ja,
der kann
genau.
platzen, was auch immer.
Ja, ja.
Und deswegen, es gibt auch Kiteschulen, die scheißen da drauf, was du für eine Lizenz hast, aber es gibt eben auch viele, die wollen das sehen, dass du eine Kite-Lizenz hast, dass du dir selbstständig Sachen ausleihen darfst.
Und wann kommt das eigene Kite? Das ist ja eine Riesenwissenschaft. Eine Freundin von mir ist ja, ich weiß gar nicht, professionelle, halbprofessionelle Kiterin, die ist für Core-Kites unterwegs. Und das ist irgendwie, die hat, ich kenne mich da nicht aus, ich meine aber mindestens 3 oder 4 Kites alleine und natürlich unterschiedliche Boards, je nach Wind und so weiter. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht damit getan zu sagen, oh ja, dann hole ich mir so ein Einsteiger-Kite und los geht's. Ne? Da musst du ja dann schon...
Nee, genau so sieht's aus. Du hast halt immer unterschiedliche Windstärken und auf diese Windstärken musst du dein Kite eben anpassen. Jetzt hatten wir in Fuerteventura relativ guten Wind. Dann muss der Kite natürlich auch kleiner sein,
ja, genau.
Weil ein größerer Kite, gerade für so einen Anfänger, wenn der dich da durch die Luft schleudert und du nicht kontrollieren kannst, dann Prost Neuer auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist wichtig. Man sagt irgendwie so 3 bis 4 Kite-Größen sollte man schon haben. Man kann natürlich auch eine kaufen, wo man sagt, die kann ich im Zweifel immer benutzen. Mhm. Und wenn es dann mal wirklich zu klein oder groß ist, dann leihe ich mir halt was. Also so der klassische 9er-Kite, sagt man immer, also 9 Meter in der Länge.
Aber der ist dann immer entweder zu groß oder zu klein wahrscheinlich.
Oft, ja. Also ich glaube mal, mit einem 9er-Kite kann man viel abdecken, weil der halt so in der goldenen Mitte drin ist. So, das ist, wie gesagt, das sehr laienhaftes Wissen, was ich habe. Und du kannst aber auch einen kleineren, also ich bin teilweise auch mit einem 5er gefahren, weil der Wind sehr stark war. In Ägypten bin ich mal mit einem 12er gefahren, weil der Wind sehr schwach war. Also wenn du natürlich gut fahren kannst und der Wind schwach ist, dann kannst du auch mal zu einem 14er greifen. Das ist ein riesengroßer Kite, der dich dann schön nach vorne zieht, ja. Und je größer der Kite, desto weniger agil ist er dann auch. Desto länger braucht er, um sich bewegen zu lassen. Das ist ganz interessant.
Ah, okay.
Und wie du schon sagst, am Anfang, als ich diese Sportart so gemacht habe, da war dann ein Trapez und irgend so eine Leash.
Ja, ja.
Dann gibt es da die Seile und das musst du alles aufbauen und dann habe ich mir gedacht, und wie zum Teufel soll ich da jetzt aus dem Wasser kommen, wenn ich dieses Ding steuere und dann musst du auch erstmal verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Also das fand ich eh, also auch beim Segeln, ja, dass du gegen den Wind sozusagen fahren kannst. Das,
ja,
erschien mir die ganze Zeit total unlogisch.
Ja, irgendwie schon.
Aber das beim Segeln, genau, und beim Segeln ist genau das Gleiche eigentlich. Wenn der Wind jetzt von der Küste ins Meer raustreibt, dann kannst du links und rechts so in Zickzack gegen den Wind tatsächlich fahren.
Ja.
Das macht so, in meinem Kopf macht das überhaupt keinen Sinn, wo ich mir denke, das sollte doch eigentlich gar nicht physikalisch möglich sein.
Aber irgendwie.
Aber es geht.
Ja.
Muss ja auch gehen, weil sonst würdest du da immer weiter rausfahren.
Ja, ja, klar.
Ne? Und sonst würde ein Segelschiff ja auch nicht segeln können. Ja.
Krass.
Genau, und...
Hey.
das muss man natürlich lernen, in Upwind zu fahren, also Höhe zu halten oder auch Höhe zu verlieren. Das heißt, dann halt gegen den Wind zu fahren. Man muss auch lernen, den Wasserstart, also halt, wenn du ins Wasser geflogen bist, wieder rauszukommen. Man muss im offenen Meer, also ohne Steerevier, muss man auch lernen, sein Board wieder zu kriegen, wenn das verloren geht. Mhm. Meistens ist es dann hinter dir. Dann musst du einen sogenannten Bodydrag machen. Das ist auch noch so eine spannende Sache. Dann musst du sozusagen einen Arm raushalten, mit der anderen Hand den Kite steuern, um dann so gegen den Wind wieder zurückzukommen, hinter das Board, um das Board dann wiederzuholen. Das sind halt so Geschichten, die man halt einfach beherrschen muss, um selbstständig mit so einem Kite auch gut umzugehen. Und das habe ich tatsächlich dann in diesem Urlaub gelernt. Und der letzte Tag war dann tatsächlich auch der, wo alles funktioniert hat. Ich habe dann keine Jetski-Rettung mehr gebraucht. Ich konnte selbstständig auf- und abfahren. Habe ich irgendeinen Guide gebraucht oder nix. Er hat mir natürlich Tipps gegeben übers Walkie-Talkie, aber vorher war es halt so, dass er immer mit dem Jetski hinter dir hergefahren.
Krass.
Und du bist halt immer weiter rausgetrieben und irgendwann hat er dich halt zurückgeholt, wenn es zu arg war.
Okay.
Das war dann in der letzten Stunde nicht mehr möglich. Das heißt, ich konnte selbstständig Höhe halten. War dann ein schönes Erfolgserlebnis.
Also nächste...
Das Ego dann auch ganz
ja,
gut.
Ja, klar. Nächster Trip werden die Kitesurf Masters in St. Peter-Ording, oder? Da geht's dann hin.
Tatsächlich sind wir jetzt gerade am Gucken, was wir Anfang Juni, wollen wir nämlich nochmal ein Wochenende, da ist ja, glaube ich, das verlängerte Wochenende vom 2. Juni rum.
Mhm.
Und da wollen wir nochmal irgendwo fahren in der Nähe und das natürlich dann auch gerne mit dem Campervan oder mit dem Wohnmobil.
Ja, in der Nähe
ist... Also ja, St. Peter-Ording ist eine gute Option auf jeden Fall.
Ist ein Ritt, glaube ich, aber lohnt sich auf jeden Fall. Also zum Kiten lohnt sich es, glaube ich, auf jeden Fall. Das ist gibt es im Zweifel auch eine gute Kitesurf-Schule, um Zeug auszuleihen auch und so.
Ja. Genau.
Und sind sehr, sehr viele Kiter. Da ist natürlich das Thema Coolness wichtig, ne? Muss natürlich den richtigen Camper dir raussuchen aus deiner Sammlung.
Ja, genau.
Weil das ist ja das Coole da, ne? Du stehst ja tagsüber mit deinem Camper quasi am Strand, also wirklich auf dem Sand. Abends fährst du dann zurück auf den Campingplatz, um da zu übernachten. Und das ist natürlich irgendwie echt, das ist einfach ein Erlebnis, weil du da so mittendrin bist irgendwie. Also ich kann es jedem nur empfehlen.
Ja, schon cool, ne? Ich habe diesen Sport jetzt irgendwie total ins Herz geschlossen in diesem Urlaub.
Ach, schön. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie lange warst du?
Es waren jetzt 10 Tage. Also wir sind am Samstag hingeflogen vor einer Woche. Und jetzt gestern Nacht heimgekommen.
Ja, okay.
Bin jetzt auch ein bisschen fertig für heute, bin ich ehrlich.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
Ja.
Aber der Laden steht noch, offensichtlich.
Der Laden steht noch, ja. Es waren jetzt auch keine großen Sachen, ein paar Kleinigkeiten, aber sonst alles in Ordnung.
Also bist zufrieden mit deiner Truppe.
Ist auch ein schönes Gefühl zu wissen, dass nicht alles auseinanderfliegt, wenn man die Tür hinter sich zumacht.
Naja, das spricht ja irgendwie für dich auf der einen Seite, für dein Team auf der anderen Seite auch. Ne? Also man sagt ja immer,
ja, auf jeden Fall.
Ein schlechter Manager darf nie in Urlaub gehen. Ein guter schon.
Ja.
Bei einem guten ist es, sagt man ja so, wenn der nicht da ist, läuft der Laden mindestens genauso gut, wie wenn er da ist. Von daher.
Ja. Ja, ich denke auch, wie du schon gesagt hast, ist total abhängig vom Team, das man hat.
Ja.
Und da bin ich sehr... sehr positiv gestimmt, was das Thema bei uns angeht.
Ja.
Aber Marc, jetzt erzähl mal, du bist ja jetzt gerade im Urlaub. Du bist ja jetzt akut gerade unterwegs deinem Camper.
Ja, tatsächlich.
Für die Zuschauer ganz kurz noch, ich sehe den Marc auch gerade, wie er in seiner Sitzgruppe von seinem Grand Canyon
Da sitze ich gerade tatsächlich. Ja. Deshalb klingt das wahrscheinlich bei mir nicht so gut wie beim Philipp. Ich habe hier tatsächlich nur so Behelfsmaterial mitgenommen. Ich bin gar nicht so weit gekommen. Ich bin immer noch in meiner Hut geblieben, gewissermaßen. Bin auf dem Camping Bannwaldsee. Das ist in der Nähe von Füssen am Forgensee. So So, heißt Bannwaldsee, weil der See daneben ist der Bannwaldsee und dahinter ist dann gleich der Forgensee. Den kennt man, glaube ich, so Schloss Neuschwanstein und sowas ist da.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, ja, super schön. Ist ein bisschen meine Hut, weil von mir aus zu fahren ist das so eine gute Stunde. Weiter ist es gar nicht. Du bist halt mitten in den Bergen und es ist so, dass ich tatsächlich als Kind hier schon Urlaub gemacht habe. Und der Grund, warum ich jetzt gerade hier ist der, dass meine Eltern auch gerade hier sind. Die haben sich nämlich so eine Blockhütte gemietet hier auf dem Campingplatz. Und
nice.
Genau, die sind jetzt auch für eine Woche hier. Und ich weiß nicht, ob sie das mithören. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, so ältere Damen und Herren sind ja nicht so Podcast. Also es ist nicht alles immer ganz so einfach. Aber sie sind auf jeden Fall hier. Und das ist tatsächlich sogar so, dass meine Mutter auch, sie ist inzwischen 83 Jahre alt und die ist auch seit ihrer Kindheit ist die schon immer regelmäßig hier gewesen. Also hier in dieser Umgebung. Ja, cool. Und deshalb ist das für die auch irgendwie so ein bisschen zu Hause. Ja, und deshalb habe ich mir jetzt hier mal für eine Woche einen Stellplatz genommen. Die Caro war jetzt am Wochenende noch hier. Und am Freitag kommt die Isa, meine Tochter auch. Und da sind alle wieder zusammen. Ja, die beiden Hunde wieder zusammen. Ich habe jetzt nur den Aki mit. Genau.
Das klingt mega schön. Das ist so richtiger schöner Familienausflug dann, oder? Wenn ja dann alle zusammen sind.
Ja, für meine Tochter ist das halt auch schön. Ne? Mit Oma und Opa nochmal, weil die wohnen ja doch relativ weit weg. Also meine Eltern wohnen in Norddeutschland, in der Nähe von Hameln bei Hannover. Ja. Und die sehen sich naturgemäß dann halt nicht so oft, leider. Und deshalb ist das für meine Tochter natürlich gerade wichtig. Genau, und da im Camper ist natürlich sowieso immer toll. Ist auch so ein bisschen ihr Campingplatz hier, ne? Den kennt sie in- und auswendig und kann sich hier gut bewegen und so. Und deshalb, ja, ist das jetzt der hier mal geworden. Und bei uns sind ja auch ab dem Wochenende schon Pfingstferien.
Ja, stimmt.
Genau.
Bei uns auch.
Ja, okay. Ja, klar, ist ja Pfingsten, ist ja irgendwie, wie lange ist bei... Warte mal, wo bist du? Ja,
das... 2 Wochen in Baden-Württemberg, ja, aber wir sind ja auch nah an Bayern.
Wollte ich gerade sagen, ihr seid ja so auf der Grenze quasi fast, ne?
Ja, wir haben tatsächlich Baden-Württemberg und Bayern, die nehmen sich nicht viel, was die Feiertage angeht.
Okay.
Das ist ziemlich ähnlich, ja.
Genau.
Du hast auch erzählt, dass du mit dem Fahrrad den See umrundet hast.
Ja, das ist immer so meine Lieblingsfahrradtour. Einmal um den Bannwaldsee drumherum. Nicht um den Bannwaldsee, um den Forgensee drumherum. Bannwaldsee wird so einfach. Um den Forgensee drumherum, das sind so 35 Kilometer, wenn man es direkt fährt. Man kann dann auch noch um den Hopfensee drumherum, dann sind es irgendwie 10 Kilometer mehr oder 5 mehr oder so. Also alles im Rahmen. Und das ist natürlich wahnsinnig schön. Fährst halt die ganze Zeit in so einer Bergkulisse durch die Gegend.
Geil.
Also das ist echt traumhaft. Und ist auch egal, mit was für einem Werkzeug du da unterwegs bist, ne? Also viele E-Biker unterwegs, aber viele Rennradler, Gravel, also alles, was man sich so vorstellen kann.
Ich muss ja gestehen, dass ich als noch, ich würde mich jetzt noch als noch als jungen Menschen bezeichnen, auch ein E-Mountainbike fahre. Und ich muss sagen, ich finde das, also natürlich ist das entspannt, aber das treibt mich auch dazu an, wesentlich mehr Fahrrad zu fahren tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen,
als irgendwie schöner ist.
Das ist ja, also ich muss ja sagen, ich bin früher sehr viel Mountainbike gefahren. Also wie sagt man, heute sagt man Biobike dazu, glaube ich. Ich war früher ganz viel am Gardasee, teilweise 4-5 Mal im Jahr am Gardasee und habe da wirklich auch die harten Sachen gefahren. Ja, dann irgendwann ist der Rücken kaputt gegangen, seitdem geht das nicht. Deshalb bin ich inzwischen froh, überhaupt wieder auf dem Fahrrad zu sitzen. Und
da ist der Rücken kaputt gegangen, was ist denn passiert?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, die würde den Rahmen hier sprengen und macht eher schlechte Laune als gute. Von daher. Aber Endresultat der Geschichte ist, ich habe 2 kaputte Wirbelkörper. Die sind porös.
Oh.
Ja, genau, total schön. Und drumherum die... Die Bandscheiben sind natürlich auch kaputt und deshalb ja, habe ich ständig irgendwie.
Ach du Scheiße.
Ja, super. Hast ständig irgendwas mit Rücken. Ja, und seitdem da hieß es
erst. Kam das vom Fahrradfahren? Bist du hingeflogen?
Nee. War eine MRSA-Bakterien.
Genau,
dieser berühmte Krankenhauskeim. Und man fragt sich, wo er herkommt, und man weiß es einfach nicht. Lange Geschichte, ist am Ende nochmal gut gegangen. Das geht nicht immer gut aus. Und von daher bin ich jetzt ganz glücklich, erstens hier zu sein und zweitens dann sogar hin und wieder nochmal wieder auf dem Fahrrad zu sitzen. Und das ist jetzt halt naturgemäß.
Ja.
Entweder das Rennrad, das geht tatsächlich gut, weil man da so, weil die Wirbelsäule halt mehr oder weniger gerade drüber liegt. Das ist nicht so schlimm. Und Mountainbike geht halt jetzt nur E-Mountainbike. Aber ja.
Hm.
Genau. Und deshalb, also ich finde immer, dass, um zum E-Bike nochmal zu kommen, ich finde immer, das ist ja so gar keine Schande. Also im Gegenteil, ich habe mir vorhin gedacht, so bei der Runde um den See, da sind natürlich viele unterwegs. Und da waren jetzt auch viele Ältere unterwegs, wo ich mir gedacht habe, die wahrscheinlich wegen des E-Bikes oder wegen der Möglichkeit, mit dem E-Bike zu fahren,
überhaupt
fahren können. So. Und
ja, ja.
Für Leute wie dich und zum Teil nehme ich mich da auch mit dazu, ist es so, dass ein E-Bike dich halt einfach nochmal woanders hinbringt. Also du kannst halt mehr Höhenmeter fahren und du kannst halt Strecken fahren, die sonst eben trotz bei dir guter und bei mir mäßiger Fitness nicht möglich wären. Und von daher, ich finde das auf jeden Fall immer eine Ergänzung und gar keine Schande. Also überhaupt nicht.
Ja, ich finde auch, dass, also ich bin halt prinzipiell auch eher ein fauler Sack und ich habe dann keinen Bock, das Fahrrad dann immer auszupacken. Und gerade wenn man so einen Berg hochfährt, das ist mir dann auch einfach zu langsam. Das hat dann meistens gar nichts mit Anstrengung zu tun, sondern es nervt mich einfach, dass man dann da so rum, ja, da wirklich so hoch kriecht.
Ja.
Und das mag ich nicht. Und das finde ich beim E-Bike halt ziemlich cool, dass du dann halt auch mal Steigungen kannst halt einfach ja reintreten und dann geht halt was. So. Dann kannst du einfach hochfahren.
Geht's halt vorwärts.
Schon cool. Ja. Wir haben letzt auch eine kleine Fahrradtour gemacht zu einer Eisdiele irgendwo ein paar Ortschaften weiter. Dann waren wir, es waren dann glaube ich einfach irgendwie 20 oder 25 Kilometer oder sowas und das hätte ich niemals mit einem normalen Fahrrad gemacht. Das geht zwar,
klar,
aber ich hätte keinen Bock drauf gehabt.
Eben.
Also ich hätte die Strecke gar nicht gemacht.
Richtig.
Und ja, das macht dann natürlich mit dem E-Bike um einiges mehr Spaß.
Ja, finde ich auch. Also das gehört irgendwie dazu. Ich habe ja letztes Jahr sogar total verrückt, das hört sich ja so krass an, bin ich bei der E-Bike-WM mitgefahren. Das ist tatsächlich ein Jedermann-Rennen, ist in Ischgl.
Geil.
Ja, genau. Es heißt aber wirklich so, ist die E-Bike-WM, ist in Ischgl, findet das statt, ist ein Jedermann-Rennen und das sind, also bist eine gute Stunde unterwegs, ist wirklich absolut machbar. Das ist auch nochmal so ein Tipp, also für jeden, der da Spaß dran hat mit dem E-Mountainbike, also brauchst schon ein E-Mountainbike, eins, das ein bisschen Gelände auch kann. Wenn du da Spaß dran hast, dann einfach mal gucken da nach Ischgl. Das macht wirklich richtig Laune. Also, und jeder ist ein Gewinner.
Wie,
ne?
Wie viele Kilometer sind das?
Boah, ich meine, das sind so 26, 28 in dem Dreh gewesen. Gute 1000 Höhenmeter, also geht auch ordentlich hoch. Aber natürlich traumhafte Landschaft. Und klar, da sind natürlich dann auch Leute dabei, die es wissen wollen. Ne? Die fahren da mit dem Messer zwischen den Zähnen.
Ja, ja.
Aber im Prinzip, also ganz ehrlich, das ist ja, soll ja Freude machen und jeder gewinnt, jeder kriegt eine Urkunde und eine Medaille und ja, ist also das kann man wirklich jedem empfehlen, weil das einfach viel Spaß macht, Mords Gaudi, auch dicke Party hinterher noch und so, also es ist echt eine schöne Veranstaltung.
Ja, das klingt cool. Das ist ja dann meistens auch einfach schön, dass du da halt ein paar Gleichgesinnte dann triffst und
ein
bisschen unter Leute kommst, das macht ja schon was aus.
Ja, eben.
Ja,
das
ist cool.
Ist schon eine gute Sache. Muss man sich nicht für schämen. Aber sag mal, du, wie ist denn das? Darf man denn als Camper überhaupt? Also musstest du dir jetzt für deinen Flug und Hotel als Camper, der du ja irgendwie bist, als derjenige, der sogar damit handelt, musst du dir da was anhören?
Ja.
Vielleicht von deinen Mitarbeitern sogar?
Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht woanders so gesehen wird, aber ich muss auch sagen, das Hotel war traumhaft schön und das hätte ich in einem Wohnmobil niemals gehabt, so ein Ding halt. Das war für diejenigen, die das vielleicht auch mal interessiert, das hieß Inside bei Melia. Also es war ein Melia-Hotel.
Das sind tolle Hotels. Die Inside von Melia sind tolle Hotels.
Kennt Inside, ihr Frankfurt. Genau. Also es war Adults Only, also 16 plus. Und das war also wirklich, wie du dir das so auf so einer Insel vorstellst, das war halt alles, die ganze Rezeption, so richtig schöne Betonbauten und alles so offen. Weißt, die hatten so Glaspaneele, haben die einfach aufgemacht. Du warst den ganzen Tag draußen, aber halt eben windgeschützt. Toller Service, tolles Team, wahnsinnig tolles Frühstück. Dann kannst du noch ein Abendessen-Buffet machen für 30 Euro pro Person, was aber unfassbar hohe Qualität hat. Also es war traumhaft gut und tolle Zimmer, dann einen Pool gehabt und alles drum und dran. Und das kriegst du, du hast natürlich schöne Campingplätze, wo du einen Wellnessbereich hast, wo du auch einen Pool hast und so weiter. Aber du hast keinen Zimmerservice, der gemacht wird. Du hast auch kein Zimmer, wo du halt Sachen ablegen kannst, wo du deine sandigen Füße dann abputzen. Am Ende werden sie dann, wird's dann sauber gemacht und so. Das hast du halt alles nicht. Mhm. Das ist halt immer, ich finde, die Mischung macht's irgendwie. Also, wie du schon auch gesagt hast, wenn man jetzt ein Wohnmobil hat, warum soll man dann auf solche Urlaube verzichten? Das ist ja eher eine Ergänzung. Man kann ja auch sagen, man fährt mit seinem Campervan irgendwo hin, um dann eben so einen Urlaub zu machen. Oder auf die Insel kommt man eben sehr schwer mit dem Auto und dann sind wir da halt hingeflogen. Aber gerade jetzt, wenn man eine Sportart macht, wie zum Beispiel Mountainbiken oder jetzt in dem Fall bei uns Kitesurfen, da habe ich jetzt halt eben so Spaß dran gehabt, dass ich jetzt gerne auch mal mit dem Wohnmobil wegfahre und jetzt auch eben Kitesurfen gehe, als dann vielleicht einen Urlaub mal zu Hause zu verbringen. Dann packe ich mir lieber das Wohnmobil oder den Campervan und ja, nehme halt das Zeug mit irgendwie, ne? Also das ist irgendwie, finde ich, sollte eine schöne Ergänzung sein.
Ja, finde ich auch.
Meiner Meinung nach.
Ja, man darf sich da auch nicht geißeln lassen, finde ich, ne? Es ist halt irgendwie, man darf sich ja nicht, nur weil man ein Wohnmobil besitzt, darf man sich ja von dem Besitz nicht geißeln lassen, dass man dann nie wieder ins Hotel darf. Also
eben.
Ich war letztes Jahr Silvester auch im Hotel mit meiner Tochter und das war auch irgendwie für alle ganz toll. Die hat auch gesagt so, ja, ach, die ist begeisterte Camperin, ne? Aber die hat halt auch gesagt, ach so, Silvester-Hotel ist schon schön. So, also das ist...
Ja, hat auch mal was, ne?
Ja, eben. Das darf
wenn du halt nicht Fall da sein. Den ganzen Sand im Fahrzeug verteilst, das hatten wir in Australien.
Ja, genau.
Da bist du dann, war nur noch Sand im ganzen Auto. Das war vorher schon drin, aber das wurde dann immer schlimmer. Und das ist dann auch mal schön. Ich habe aber auch viele, also auf der Insel gab es auch sehr viele Wohnmobile, das fand ich auch irgendwie cool.
Okay.
Und es gab, ich habe tatsächlich auch ein paar Deutsche gesehen, also die sind dann wahrscheinlich mit der Fähre dann hingefahren, was ich so eigentlich auch geil fände. Weißt, wenn du mal Zeit hast, zu sagen, du machst die Kanarischen Inseln mit dem Wohnmobil zum Beispiel.
Aber sind nicht gerade sogar, lass mal überlegen, die weltberühmten Illo und Mops, sind die nicht gerade sogar da irgendwo auf einer der Inseln?
Weißt du was? Das
du recherchierst, ne?
Mal nach. Ja. Würde mich auch mal interessieren. Mit dem Wohnmobil dann wahrscheinlich,
mit dem
Wohnmobil, ne?
Ja, klar. Etrusco übrigens.
Okay. Ja, die Oase von Fuerteventura Tour.
Zack.
Ah, witzig. Ja, Mensch, hätte ich das gewusst, ey, da hätte man sich ja mal treffen können.
Die sind ja
putzig. Ey, wahrscheinlich bin ich ganz ehrlich, ich bin mit 100%iger Wahrscheinlichkeit auch mal an denen vorbeigefahren, weil du stehst ja da eh nur am Strand.
Ja, ja.
Und wir haben eigentlich im Prinzip mit dem Auto schon mal die ganze Insel umrundet.
Dann kann das schon sein, ja.
Ach, die sind ja, hier da. Afrikanischer Markt in Costa Calma, da waren wir auch. Also witzig, ja. Naja, gut.
Die sind da putzig, die zwei, ne? Auch wenn man sagt, irgendwie, es gibt ja Leute, die sie lieben und Leute, die sie hassen, aber es gibt es bei uns wahrscheinlich auch. Von daher. Alles ja, gut, aber ich finde die, also persönlich sind die auf jeden Fall ganz toll. Ich habe die irgendwann mal auf einer Messe getroffen und die sind total nett, die beiden.
Die können wir wahnsinnig gern mal in die Sendung einladen.
Sollen wir mal?
Also, dann machen wir es. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es mal offiziell, oder? Elon Mops, gerne, wenn ihr Lust habt. Wir werden auf euch zukommen, aber wenn ihr Lust habt, seid herzlich eingeladen.
Ja, finde ich gut, machen wir auf jeden Fall. Also, gucken wir mal, ob sie sich melden. Ansonsten sauce ich den mal hinterher. Ich habe sogar eine Telefonnummer.
Machen wir das.
Olli, gleich mal. Ja, genau. Also das finde ich auch ganz witzig, glaube ich. Das sollten wir auf jeden Fall machen.
Ja, ich finde auch, mit dem Wohnmobil hat man weitaus mehr Möglichkeiten, als einem das am Anfang immer so ein bisschen wirkt. Das Problem ist halt immer nur, dass du die Zeit dafür brauchst, ne? Das ist immer so das Thema.
Ja, die Zeit dafür brauchst oder dir die Zeit dafür auch nimmst. Also ich finde, ich meine, klar, ne? Also wenn, ist natürlich jetzt auch klar, wenn du an einer, ich sag jetzt mal so blöd, an einer Stanze arbeitest oder wie du jetzt Geschäftsführer von einem Unternehmen bist, das ist natürlich schwierig zu sagen, ich bin jetzt erstmal 4 Wochen mit dem Camper unterwegs. Müssen wir auch nicht, logisch, ne?
Ja.
Trotzdem glaube ich, dass sehr viele von uns das durchaus machen können. Also jetzt gerade so bei diesen Homeoffice-Regelungen, die es so inzwischen gibt. Und wenn ich mir das so angucke, also ja, ich habe jetzt hier, bin jetzt tonmäßig hier im Camper relativ schlecht aufgestellt, aber es liegt daran, dass ich das Zeug einfach vergessen habe. Ansonsten würde das hier drin natürlich auch gehen. Und ansonsten arbeiten kann ich hier genauso wie zu Hause auch. Das Internet ist das Gleiche, das fühlt sich auch nicht anders an. Also das ist irgendwie alles möglich. Und ich glaube, man muss den Leuten da einfach auch ein bisschen mehr Mut machen, das mal zu tun. Also wirklich mal bewusst reinzugucken in diese, also gerade beim Thema Homeoffice, ne, wie ist denn das in meinem Unternehmen eigentlich geregelt? Weil häufig ist das ja dann, also nicht festgelegt, dass es im Heim stattfinden muss, weil da gibt es ja noch einen Unterschied zwischen Homeoffice und Heimarbeitsplatz. Und das muss man sich, glaube ich, alles mal angucken und da ruhig mal einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Es funktioniert auch nicht für jeden, ne? Also es ist, ich glaube, dass das nicht jeder kann. Ich kann das gefühlt besser als zu Hause arbeiten manchmal hier auf dem Campingplatz oder irgendwo. Man muss das ausprobieren, aber ich kann da jeden nur ermutigen, das mal zu machen.
Ich denke auch, mein Vater hat sich jetzt eine Starlink gekauft.
Mhm.
Und er ist unfassbar zufrieden. Also du zahlst da, glaube ich, irgendeinen Betrag x monatlich, sind, glaube ich, 20 bis 50 Euro oder sowas.
Ich meine, so in dem Dreh, ja.
Hast du mehr Service. Und er ist unglaublich zufrieden. Also die Downloadraten sind auch, da werden wir auch noch ein Video drüber machen, die sind scheinbar auch echt krass. Also da hast du teilweise 120, 130 Mbits. Das Einzige, was nicht so gut ist, ist Upload.
Mhm.
Aber du hast praktisch von überall aus einen super geilen Empfang und kannst dann eben genau sowas machen. Und ich glaube, wenn du das, also ich kenne auch viele Freunde, ich habe ja viele in dieser Generation, die eben solche Tätigkeiten machen, wo du halt remote unterwegs sein kannst, auch wenn es nicht jeder kann, aber die sprechen das mit dem Chef ab, dann gehen die 4 Wochen in Urlaub und 2 Wochen davon arbeiten sie.
Genau.
Und die anderen 2 nehmen sich dann auf Urlaub. Ne?
Ja.
Und das geht sozusagen. Man muss es, glaube ich, dann einfach nur gut kommunizieren, forcieren und vielleicht auch einfach dann, was die Qualität angeht, da halt einfach gucken, dass es stimmt. Ne? Aber
ich glaube, du musst auch deinen Kollegen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Kollegen dann natürlich schnell sagen, ja, guck hier, der Bengel ist schon wieder irgendwo am Strand, das ist ja super, ne? Und das nennt er Arbeitszeit. Ja. Ich glaube, du musst das proaktiv deinen Kollegen dann auch beweisen, dass das funktioniert. Also wirklich einfach responsible sein. Dass du das
besser machst.
Genau,
ja, genau.
Ne, erreichbar sein, in den Meetings immer voll mit dabei sein und eben nicht im, keine Ahnung, in einer Badehose im Meeting sitzen oder so.
Sondern
wirklich einfach das ernst nehmen und da deine Arbeit machen und einfach wissen so, ja, alles klar, wenn ich jetzt hier auflege, mache ich die Tür auf und springe ins Meer, ist doch auch schön.
Ja, ist so. Ich habe auch, wir haben so ein Pärchen auch bei dem Sunlight Summer Camp kennengelernt, die haben einen Sunlight Cliff.
Mhm.
Und haben dann, machen oft so Urlaube. Das ist immer alles mit dem Arbeitgeber abgeklärt. Mhm. Und da wird auch dann ordentlich gearbeitet, wenn gearbeitet wird. Aber die teilen sich das eben so auf, dass der eine dann halt mal während der Fahrt ein paar Sachen erledigt.
Ja.
Der andere dann fährt. Und trotzdem haben sie dann ihre 5-6 Stunden. Es sind jetzt vielleicht keine 10 oder 12 Stunden, aber auf jeden Fall einen guten Beitrag geleistet. Und dann wird der PC ausgemacht und dann bist du eigentlich schon direkt eine Tür vom Urlaubsort entfernt. Schon, wenn du diese Möglichkeit hast, finde ich das ziemlich cool. Dann sollte man das, glaube ich, auch nutzen. Weil,
ja, und da einfach wie gesagt, dafür sorgen auch, dass du dann im Wohnmobil auch einen Arbeitsplatz hast, der funktioniert. Also, dass du einfach weißt, so okay, ich habe das Thema Internet gelöst, das kann jetzt Starlink sein, das, aber da hätte ich übrigens, by the way, noch eine Frage. Hat dein Papa die Antenne festmontiert oder baut er auf?
Nee, die steht vorm Wohnmobil.
Ah, okay.
Das die kannst du auch aufs Dach stellen.
Ja, genau. Da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen am Überlegen wegen Aufstelldach und so. Hm. Aber ich.
Machst das Dach auf und dann liegt die Starlink plötzlich unten.
Genau. Wenn die Kurze ins Bett geht, fällt die Antenne runter.
Ja, genau.
Aber das ist irgendwie das Ding. Ich glaube, wenn du das erstmal dir überlegst, so was brauche ich denn, um hier wirklich richtig so arbeiten zu können wie zu Hause, dann ist das, glaube ich, relativ einfach gemacht und dann ist der Beweis auch schnell erbracht, dass es funktioniert. Sowohl beim Chef als auch bei den Kollegen. Ne? Aber klar, muss man halt sagen, kann einfach nicht jeder machen. Die Jungs aus deiner Werkstatt, denen würdest du Teufel wollen, wenn die sagen, Ich bin mal mit dem Wohnmobil
das
weg.
Das wird dann halt, genau, das wird halt, bei manchen Berufen ist es tatsächlich einfach etwas schwieriger, aber ja. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt auch immer eine schöne Lage, wenn man Office-Tätigkeiten hat.
Ja, klar.
Kann man da immer ein bisschen von einem anderen Podest heraus dann sprechen. Ich habe jetzt ja auch, weißt du, ich hatte mein iPad dabei und ich habe dann einfach abends mal ein paar Mails bearbeitet.
Ja,
das hat
klar.
Ich fand das auch ehrlich gesagt auch ganz gemütlich. Ich habe da so ein bisschen meinen inneren Monk dann besiegt, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe so ein bisschen die Kontrolle wieder. Und trotzdem irgendwie nebendran eine Serie angehabt, ein paar Mails durchgeguckt, dass einfach geschaut, dass nichts anbrennt. Das war dann auch schön entspannend, aber ja, wenn du dann mal wirklich irgendwas tun musst oder arbeiten musst, dann hast du vielleicht auch Meetings oder sonstiges.
Ja, ja.
Du musst natürlich schon gucken, dass das alles on point ist. Es sind ja nicht immer nur einfach nur Mails runterkloppen.
Das ist es halt,
glaube ich, etwas einfach. Ja.
Aber wie gesagt, also ich finde irgendwie, man sollte jeden da mal ermutigen, auch mal zu gucken, so wie sind die Regelungen, wenn ich von zu Hause arbeiten kann, kann ich dann nicht auch vom Camper aus arbeiten? Und eben, was muss ich denn dafür tun, damit das im Camper funktioniert? Und das ist ja manchmal gar nicht so wild. Also nicht jeder braucht dafür einen Wechselrichter, ne? Oder sowas. Also du kannst da ja schnell auch dein Notebook einfach hier mal an so ein Zigarettenanzünder-Ding anschließen. Lädt auch, funktioniert auch.
Ja.
Also ich glaube, manchmal ist das viel weniger, als viele immer denken. Also du musst ja nicht einen kompletten Arbeitsplatz da haben mit, keine Ahnung, was. Hauptsache der Kühlschrank ist voll.
Ja. So sieht's aus. Das Bier muss kaltgestellt sein.
Eben, das ist doch das Wichtige. Das ist ja im Büro schließlich auch am wichtigsten.
Ja. Das Bier und der Wein, das muss da sein.
Ja, eben, genau. Ja. Das heißt, du bist irgendwann im Juni wahrscheinlich mit dem Camper unterwegs zum Kitesurfen, oder?
Ja, das ist der Plan. Wir müssen jetzt mal gucken, wo guter Wind ist und vielleicht auch so ein bisschen Infrastruktur. So zur Auswahl stehen irgendwie gerade Holland. Dann Nord- oder Ostsee, müssen wir noch gucken.
Lieber Nord dann als Ostsee, glaube ich.
Ja?
Hm.
Es ist, warum?
Weil die Nordsee irgendwie, die ist immer ein bisschen rauer und da hast in der Regel mehr Wind als in der Ostsee.
Okay, muss man mal gucken. Ein Stereo wäre natürlich entspannt, weil da kann dann auch nichts passieren.
Willkommen in St. Peter-Ording.
Zum Beispiel, ja. Ist das Nordsee?
Das ist Nordsee, ja. Ist allerdings ziemlich weit oben schon. Also es ist schon eine Ecke, ist von Hamburg nochmal 1,5 Stunden so. Also man sagt, es sind 1,5 Stunden von Hamburg aus, kannst auch mal 3 brauchen, aber kann man schon alles fahren, glaube ich.
Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, das wird ja dann übers verlängernde Wochenende, dann geht das schon.
Ja.
Dann hast du Italien, gibt es ein paar Spots. Der Gardasee zum Beispiel kann man das auch machen. Ich glaube, am Comasee geht es auch. Müssen wir gucken einfach. Wir sind da noch sehr offen im Großen und Ganzen.
Stimmt, Gardasee, nur darauf achten, ganz im Norden am Gardasee darfst du nicht kitesurfen, weil das ist ja da noch das Trient und man darf erst in der Lombardei kitesurfen, also quasi ab Malcesine.
Das kann sein, ja.
Genau, deshalb ab Malcesine sind die Kitesurfer. Da oben sind Surfer, aber keine Kiter.
Ja.
Das ist irgendwie alles ein bisschen komisch.
Weiß auch nicht. In Deutschland ist es ganz schwierig scheinbar. Also auch am Bodensee und so, da musst du Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber ich habe gehört, du musst da irgendwelchen Clubs beitreten und da irgendwo gucken. Und also das ist immer so, da wird immer ein Geschiss gemacht. Und wenn du dann mal guckst, wo Kitesurfer sind, ist meistens dann auch immer so ein bisschen Spektakel, so ein bisschen.
Ja, genau.
Weiß jetzt natürlich auch nicht, was dahinter steckt, will mich jetzt da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber gut.
Ja. Also wenn du nach St. Peter fährst, sag mal Bescheid, das kenne ich ja ganz gut, da oben die Ecke.
Ja,
da,
ich weiß. Da
kann ich dir dann noch den einen oder anderen Tipp mitgeben.
Ja, ich hatte schon gesagt, weil das dann auf die Liste kam, dann meinte ich noch, ja, dann müssen wir aber Marc Bescheid sagen.
Ja.
Da gibt es da mit Sicherheit den einen oder anderen guten Tipp.
Da triffst du dann übrigens an dem Wochenende auch einen Kunden von dir. Der Lars ist ab dem Wochenende auch in St. Peter oben.
Ah, siehst du, da muss ich mal Bescheid geben, ja, wenn es dann wirklich dazu kommt. Ich habe auch, weißt du, mit dem Kalli, wo wir letzt im Podcast drin hatten, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, ist ein Campingplatzbetreiber im Raum, ich sag mal im Speckgürtel München, kann man sagen.
Ja,
oder?
So Blaues Land, Murnau, Staffelsee.
Genau. Und er kann es ja scheinbar richtig gut. Also er hat mir Bilder geschickt, da war der irgendwie ein paar Meter in der Luft gehangen.
Oh Gott.
Da, ja, ja. Der kann das. Er sprach ja auch vom Kitesurfen, als wir es drüber hatten, aber
ja, ja.
Scheinbar macht er das richtig gut. Und ich glaube, der kennt sich da auch nochmal ganz gut aus, was so Spots angeht in Deutschland oder in der Nähe, sage ich mal.
Ja, das glaube ich Deutschland. Auch. Das ist aber, das ist ja tatsächlich lustig, weil der Kalli, ich habe ja vorhin erzählt, eine Freundin von mir ist Kiterin, so professionell, halbprofessionell, weiß ich nicht. Die kommt auch aus Murnau am Staffelsee und die kennt einen Kalli auch. Ich glaube, die waren auch am gleichen, an der gleichen Schule oder so. Also da muss irgendwo ein Nest sein, glaube ich. Das ist, die ist übrigens am Gardasee. Also die ist in Malcesine, die haben da einen Dauerstellplatz. Die Eltern und sie, ihre Eltern sind auch, beziehungsweise ihr Papa ist auch ein ganz aktiver Kitesurfer. Und die fahren tatsächlich das ganze Jahr über in der Weltgeschichte herum zu den besten Kitespots der Saison quasi immer. Also die sind dann auch mal Ägypten, Australien, die sind echt viel, viel unterwegs. Genau. Reiten dem
Kitesurf-Zirkus. Da gibt's coole. Da gibt es richtig coole. In Kuba gibt es ein wahnsinnig tolles Riff, wo du wirklich klar blaues Wasser hast, so richtig türkis. Mhm. Dann kannst du in Brasilien scheinbar richtig gut fahren. Und ich liebe es ja, meine Urlaube so ein bisschen mit Aktivität zu verbinden. Ja. Egal, ob jetzt mit einem Camper oder sonst irgendwie ein Bike sollte schon dabei sein, die Möglichkeit irgendwie was zu machen. Und im Sommer, ich habe Sommerurlaube eigentlich nie gemocht, weil ich nie wusste, was ich mit mir anfangen soll, außer vielleicht Mountainbiken zu gehen. Und ich glaube, jetzt habe ich endlich mal so eine Aktivität gefunden, wo auch ganz, ganz gut Spaß machen kann.
Ach, das glaube ich auch. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Dann sehe ich dich ja schon irgendwann dein Kitesurf-Van zusammenstellen. Das wird noch spannend werden. Der ideale Kitesurf-Van. Da solltest du übrigens, da musst du wirklich mal, also wenn ich muss dich da irgendwie mal hochkriegen nach St. Peter. Wenn du da am Strand spazieren gehst, also klar, im Sommer sind natürlich viele Touristen da, da findest du alles am Strand, aber wenn die Kiter da sind, also wenn ordentlich Wind ist, dann solltest du dir mal den Spaß machen, da lang zu gehen und mal zu gucken, mit was die da so unterwegs sind. Weil da ist ja wirklich alles dabei. Ne? Vom Allradsprinter bis hin zu einem uralten LT, bis hin zu einem Lieferwagen, wo hinten nur eine Matratze drin liegt. Also es ist...
Es ist so ein bisschen auch ein Lifestyle, ne?
Ja, voll.
Ist mir schon aufgefallen. Das ist so echt so ein Lifestyle. Ich habe auch in dieser Kiteschule, wo wir waren, das war in Martha's Bay, in der Nähe von Costa Calma, da waren auch viele Wohnmobile gestanden und ich meine auch, dass einige der Kite-Lehrer in so einem Wohnmobil gelebt haben. So sah das zumindest aus. Es war echt so ein, ja, so richtiger Lebensstil. Auch wie du sagst, so ein alter Van, irgendwie so ein alter VW-Bus oder sowas. Und dann steigen die da aus, haben da ihre Kite-Sachen, ziehen sich da an und dann fahren sie da 2-3 Stunden, dann gehen sie wieder rein. Also schon so, ja, so ein richtiger, also das passt gut zusammen zu diesem Vanlife irgendwie. Das ist so ein,
auch.
So ein hipper Sport irgendwie, ne? Ja.
Eigentlich müssten wir doch da mal, oder müsstest du doch da mal über deinen Platz laufen und ein paar Autos raussuchen und mal die Zuschauer, die selber Kiter sind, befragen, was ist denn eurer Meinung nach hier der richtige Van, um damit kiten zu gehen? Ich glaube, das wäre doch auch nochmal eine spannende Aufgabe. Oder wir laden uns mal den Kalli oder die Thea ein und lassen uns von denen mal sagen, wie so ein Kite-Auto eigentlich aussehen muss.
Genau, wir können sie auch mal dann oben in St. Peter-Ording treffen und dann können sie mir mal zeigen, wie man richtig fährt.
Ja, genau. Ich guck mir das
ein paar Sprünge beibringen zum Beispiel.
Ich guck mir das dann von der Strandbar aus einen guten Abstand an.
Ja, genau. Genau.
Ja gut, mein Lieber, ich glaube, wir haben es bald, oder? Es ist schon wieder
irgendwie... Wir haben es auch, ja. Ich hätte ich auch gesagt, ja. Hat mich sehr gefreut heute. War heute ein bisschen mehr casual. Fand ich aber auch mal schön,
ja, einfach
mal
ein bisschen
über den Urlaub zu sprechen.
Ich finde, das darf auch
so sein. Weil das ist es ja, ne? So ein bisschen inside Camping.
Das, ja, genau. Finde ich nämlich auch. Ich habe witzigerweise, das soll es dann auch gewesen sein, aber das muss ich noch loswerden. Ich war letzte Woche bei einem sehr großen Campingfahrzeughersteller in der Nähe von Sulzemoos, wenn du das vielleicht, der ein oder andere wird das wissen. Und da ist mir so aufgefallen.
Hersteller.
Nicht Hersteller, Händler.
Händler, ah ja.
Und da ist mir so aufgefallen, irgendwie da läufst du so durch und das sieht nach allem aus, außer nach Urlaub. Und das fand ich so schade, weil irgendwie, ich finde gerade jetzt auch in diesem Podcast wieder, es ist halt, eigentlich geht es ja darum, ne? Das ist ein Freizeitfahrzeug. Mhm. Und das stimmt, irgendwie hast du bei denen eher das Gefühl gehabt, du bist entweder auf dem Abstellplatz oder auf, wenn du dann reingegangen bist in einer Bankfiliale. Das waren die beiden einzigen Themen, die es so gab. Und ich finde das so schade, weil so ein bisschen mehr Urlaubsfeeling. Ich finde, ihr macht das da vorne so gerade im Eingangsbereich, da auf der rechten Seite, wo die wilden Fahrzeuge immer stehen und so. Das macht ihr immer schon ganz gut. Und auch bei euch drinnen sieht es auch irgendwie nach Urlaub aus. Und das, ich finde, das dürfen die anderen Händler auch alle gerne mal machen.
Ich finde das einen interessanten Input, den du da gerade genannt hast, weil ich glaube, das geht echt immer unter. Du, dieses Urlaubsgefühl, das war bei mir jetzt auch so. Du hast halt nur die Arbeit im Kopf und dann geht's dir, das wird so abgestumpft alles, verliert so die Emotionen irgendwann. Und ich glaube, das sollte man nicht vernachlässigen, auch als Händler, denn zum Schluss ist es das Gefühl auch, ne? Wenn man selber mal mit so einem Wohnmobil unterwegs ist, irgendwie schöne Momente im Urlaub erlebt, einfach eine geile Zeit hat und das dann halt wieder, diesen Spirit wieder so ein bisschen mitzubringen. Das klingt so ein bisschen hippie-mäßig. Man muss natürlich auch die Qualität und so weiter auf die Straße bringen.
Ja, klar.
Aber trotzdem geht es ja darum, da werden halt schöne Momente geschaffen. Und da sollte man, glaube ich, schon auch ein bisschen drauf achten. Auch wir natürlich. Ich will mich da jetzt nicht rausnehmen. Auch wir können da mit Sicherheit noch das ein oder andere verbessern, um da mehr diese Verbindung herzustellen zu diesem eigentlich sehr schönen Gefühl, was wir haben.
Eben. Ich habe da gleich noch eine Idee, aber ich glaube, den Podcast werden wir an dieser Stelle jetzt hier erstmal beenden und würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Jawohl, so machen wir das. Marc, ich bedanke mich.
Ich danke dir.
Und ich freue mich, dich in 2 Wochen wieder zu hören.
Bis dann.
Ciao. Ciao, ciao.